Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Matters Rollenspiel Podcast. Mit mir dabei ist der Daniel, den ihr schon kennt. Und ein Spezialgast, Daniel Starnke, haben wir da auch dir ein herzliches Willkommen. Und vielleicht magst du kurz was zu dir sagen.
Hallo Patrick, hallo Daniel. Mein Name ist Daniel Starnke. Im Netz auch so ein bisschen auch als Frau Stanky bekannt. Bin langjähriger Rollenspieler und vor allem eher auch bekannt als Rollenspielorganisator. Habe vor 20 Jahren meine erste Convention organisiert und mache das seitdem mit zunehmender Begeisterung neben dem eigentlichen Rollenspielen oder Gesellschaftsspiel.
Wie man so eine Convention gleich macht, das soll also auch das Thema unseres Podcasts heute sein. Aber bevor wir natürlich starten, fragen wir natürlich immer, was wir in der letzten Zeit so getan haben. Und Daniel, was gibt's bei dir Neues?
Das eine, was ich ganz schnell sagen kann, das Hannover spielt Hauptquartier, auch bekannt als meine Heimstätte, zieht gerade um, beziehungsweise wir sind da seit Wochen am Umziehen und Renovieren. Das ist so das eine. Das andere, womit ich mich mehr oder weniger stark auseinandergesetzt habe, ist die Neuauflage des Kartenspiels Kleine Helden. Dass die kleinen Helden Laura und Malte aus dem Sieben als Crowdfunding-Projekt bei der deutschen Crowdfunding-Plattform Startnext neu aufgesetzt haben. Und da war ich als Spielebranchenkenner und Crowdfunding-begeisterter Berater, wie man so schön sagt, involviert. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin schwerstens begeistert von der Fangemeinde, von den kleinen Helden-Fans und den Spiele-Fans ganz allgemein, weil das wurde unheimlich gut angenommen, wie das immer so ist bei solchen neuen Konzepten wie Crowdfunding. Da ist man sicher bis zum Schluss eigentlich, man feilt und man ist sich aber nicht sicher, wie kommt das jetzt wirklich an. Deutschland ist ja Crowdfunding-mäßig auch eher noch so ein Neuland.
Ja, vieles läuft eben über Kickstarter noch.
Also genau, der Amerikaner an sich, wie ich immer so schön sage, der ist solchen unternehmerischen Konzepten irgendwie offener gegenüber. Aber gut, man hatte natürlich so Dinge im Vorfeld wie die Fail-to-Go-Geschichte von der Kati Schad, die ja auch sehr gut gelaufen ist. Das stimmt einem dann natürlich positiv und das Spiel, das Basisspiel von Kleine Helden war jetzt längere Zeit nicht mehr verfügbar und die kleinen Helden wollten das aber unbedingt eigentlich wieder neu auflegen, weil es auch immer wieder Nachfragen gab so aus der Community. Und dann habe ich halt gesagt, Leute, wie sieht's aus? Wir machen einfach so ein Crowdfunding-Projekt.
Gibt es denn auch so Zwischenziele? Also, was weiß ich, wenn ich 500 Euro gebe, dann komme ich selber als Spielkarte ins Spiel oder sowas?
Solche Sachen gibt es auch. Das ist bei Startnext etwas zarter irgendwie angelegt. Also bei Kickstarter kann man die Leute ja regelrecht einpeitschen durch regelmäßiges Ankündigen von sogenannten Stretch Goals oder durch gewisse Stretch Goals kennt man auch schon im Vorfeld. Was weiß ich, in 1.000 Dollar, in 2.000 Dollar erreichen wir irgendwie ein Bonuskartenspiel oder bessere Spielqualität oder was auch immer. Bei Startnext ist das alles so ein bisschen etwas eingeschränkter, aber wir haben da durchaus auch schon durchblicken lassen, dass wir das ein oder andere erweiterte Ziel uns in der Planung haben. Und ja, das ist sehr, 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 sehr gut angelaufen, gerade so, wie man es so von den Crowdfunding-Projekten erwartet. Also dass man sagt ja so, dass am Anfang und am Ende eigentlich so, dass das Gros reinkommt. Zwischendrin verteilt sich dann etwas mehr. Da muss man dann ein bisschen mehr Kommunikation machen. Aber es ist wahnsinnig gut angelaufen. Also die Community hat zugeschlagen und es ist total super. Und tatsächlich wie du auch schon sagst, für 500 Euro konnte man sich auch als Spielkarte verewigen.
Tatsächlich.
Ja. Und das ist, da muss ich dich aber leider enttäuschen, das ist schon gelaufen. Das, okay. das gab es tatsächlich einmal und ein ganz bekannter Fan und Pegasus-Supporter hat sich das gekrallt. Ja.
Ich habe das jetzt mal so hier in den Raum geworfen. Interessant, ich sollte vielleicht Stretch Goals designen. Patrick, was gibt's denn bei dir Neues?
Jetzt fehlt ein bisschen der Matthias, dann hätten wir länger über Tomb Raider, Lara Croft reden können.
Ach, keine Angst, der wird dann in der nächsten Folge
ja, darüber ich, reden. Ja, ich halte es darum einfach mal kurz. Ich habe das Spiel also einige Zeit jetzt gespielt. Ich habe es auch noch nicht durch. Das heißt, vielleicht auch noch besser, weil dann Matthias nicht, weil ich das Ende noch nicht kenne und was weiß ich. Das war so das eine, womit ich mich beschäftigt habe. Hat mich auch bisher ganz gut unterhalten. Fand ich mal ganz nett, eine Lara Croft zu erleben, die mehr ist als irgendwie aufgeblasene Sexobjekt, um es mal zuzuspitzen. Ja, und ansonsten habe ich, aber da kann ich jetzt auch noch nicht sehr viel zu sagen, weil ich nur angefangen habe zu lesen, Sturmgeboren für DSA, dieser Kampagnenband, den habe ich angefangen zu lesen, aber auch noch nicht, kann auch kein Fazit dazu abgeben, aber bisher klingt so schon mal ganz nett.
War das der Band mit dem Holzfäller?
Genau, also Hintergrund ist, man baut eine Siedlung auf und dann sind durchaus hinten auch Wirtschaftsaspekte drin, wie lange brauche ich, um ein Haus zu bauen, wie viel Holz braucht man dafür oder für einen Tempel, in welcher Bauweise. Also da gibt es schon einen deutlich simulationistischeren Aspekt wieder mal, aber ja, bisher klingt es ganz nett, aber ich bin auch noch nicht bei den Stellen angekommen, wo so andere gesagt haben, das wäre etwas kritischer.
Sind das Pendragon-Elemente, die ich da im schwarzen Auge sehe?
Ich befürchte, dieses Lehnsspiel, was bei Pendragon ja sehr schön und sehr einfach auch gehalten ist, das wäre fast zu wenig. Nein, also so, da ist schon mehr drin.
Ja, man würfelt ja auch mit 3W20, nicht nur mit einem. Ne?
Genau, das, allein deswegen muss es schon komplexer sein. Was gibt's denn bei dir?
Zum einen kann ich sagen, dass die Neubearbeitung der Cthulhu-Piratenregeln abgeschlossen ist. Und zwar hat vor allen Dingen der Stefan sich darum gekümmert. Und wir haben jetzt in der nächsten Auflage von Cthulhus Ruf wird also die Neuauflage der Piratenregeln erscheinen, wieder als kleines Heftchen dazu in DIN A5 Format. Das Ganze hat dann neue Fechtschulen, es hat ein anderes Konzept, wie man Beute macht und auch das Schätze vergraben ist als Element sozusagen im Spiel. Wir haben ein paar neue Fertigkeiten, die auch benutzt werden. Und auch wenn es nicht so viele Piratenspieler da draußen gibt, die jetzt mit Cthulhu in eben jener Zeit spielen, kann sich der Blick trotzdem lohnen, um sich vielleicht in einem One-Shot in die Karibik zu wagen oder sowas. Aber um nicht nur Werbung zu machen, ich habe auch noch...
Wir müssen es nochmal eben abschließen. Wann erscheint denn? Also wann kann man es denn dann spielen?
Zur RPC, aller Voraussicht nach, ja. Um aber nicht nur Werbung zu machen... Ich habe auch noch einen Film gesehen, der heißt Gosford Park. Kennt den jemand von euch?
Nein. Nee.
Das ist ein Film, der so aufgebaut ist wie eines von diesen typischen Agatha Christie-Romanen, wo auf einem Landhaus in der englischen Gesellschaft der Hausherr umgebracht wird. Allerdings ist das Ganze, also diese Mordgeschichte ist wirklich nur sehr nebensächlich, könnte man sagen. Eigentlich ist es eher so ein Porträt der aristokratischen Gesellschaft und wie das Personal auf so einem Landhaus funktioniert. Das ist für mich als Fan von so viktorianischen englischen Sachen schon sehr interessant. Und als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, er ist schon etwas langweilig, weil da nicht viel passiert. Aber als ich mir den nochmal angeschaut habe, habe ich dann festgestellt, dass eben diese, wie Personal und Herrschaften untereinander agieren, das ist wirklich sehr genau porträtiert. Und wer daran Spaß findet oder wer die Serien Downton Abbey mag, die ich übrigens auch sehr großartig finde, der sollte sich den Film mal anschauen. Also der Macher der Serie ist derselbe wie bei Gosford Park, also das lohnt sich. Okay. Damit haben wir das abgeschlossen und kommen zu unserem Hauptthema. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie man eine Rollenspiel-Con macht und was man bei so einer Rollenspiel-Con beachten kann. Ich für meinen Teil habe noch nie mit dem Gedanken gespielt, eine Rollenspielkon zu machen. Patrick hatte schon mal eine gemacht.
Ja.
Es war eine Convention, Patrick. Und Daniel ist ein alter Hase im Con-Betrieb. Jetzt ist natürlich die erste Frage, warum sollte ich überhaupt eine Rollenspielkon machen, Daniel?
Das ist zunächst mal eine gute Frage. Die beginnt eigentlich, oder da müsste ich eigentlich dabei beginnen, dass ich selber auch Con-Besucher war. Zwar kein wirklich regelmäßiger, würde ich sagen, aber ich habe halt so Ende der 80er, Anfang der 90er durchaus die ein oder andere Convention besucht. Zum einen der Start in Hamburg, Start mit D in Hamburg. Eine sehr große, damals von Laurin gestützte Veranstaltung. Sehr umfangreich, sehr nett. Und dann auch noch den FunCon in Ratingen, beziehungsweise später Bonn. Das war damals der Vorgänger vom FeenCon. Und das hat mich schon irgendwie angesprochen. Also ich habe irgendwie gemerkt, dass so ein Brimborium, nenne ich es jetzt mal, rund ums Rollenspiel zum Teil, oder dass das für mich mindestens genauso interessant ist, wie jetzt das Hobby selber oder so. Ne? Du hast da die Möglichkeit, Autoren zu treffen, Workshops zu besuchen mit Redakteuren, Autoren, Designern. Du kannst direkt zum Verlag hingehen und kannst die loben oder gerne auch mal kritisieren, ne? wie das der Rollenspieler dann gerne macht. Das hat mich also schon so ein bisschen angesprochen und ein Freund von mir damals, dem ich in meinem Stammladen, wieder damals hatte man ja so seinen Local Dealer, der hatte mir dann auch Ende der 80er immer so ein bisschen vorgeschwärmt von der geilsten Convention ever, nenne ich die jetzt mal, so ganz plakativ, dem GenCon. Also der ist mehrfach rübergeflogen und im August und hat sich da immer den GenCon gegeben. Hat mir da vorgeschwärmt und hat irgendwie Merchandise mitgebracht. Und man dachte, wow, 30.000 Besucher oder was sie damals hatten, irgendwie genial. Und Hotels machen mit. Und da entstand dann halt irgendwie, da keimte, glaube ich, schon so zum ersten Mal, keimte da so ein bisschen der Wunsch auf, selber irgendwann vielleicht auch mal sowas zu veranstalten. Anfang der 90er ist das dann halt losgegangen. Dann haben wir uns erst so als das Ganze ist ja unter dem Deckmantel der GFR entstanden und man hat dann eine Regionalvertretung gehabt von diesem eingetragenen Verein. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Basis, einen eingetragenen Verein zu haben. Denn der Verein gibt einem zum Beispiel die Möglichkeit, etwas ganz Wichtiges für die Convention zu bekommen, was man vielleicht als allererstes braucht, nämlich eine vernünftige Location.
Das wäre nämlich auch meine erste Frage gewesen. Also wenn ich jetzt mir überlege, ich möchte so eine Convention machen und bislang kam mir dieser Gedanke noch nicht, aber wenn ich die System Matters Convention sozusagen ausrichten würde, oder Patrick würde sie ausrichten.
Einfach wir, lassen wir es doch einfach wir.
Genau, dann dass wir sie ausrichten, sehr gut. Dann ist natürlich die Frage, wo kriege ich Räume her, die genug Leute fassen? Also wie viel waren in Gelsenkirchen, Patrick?
Con ist ja da auch, das wäre so ein Schnellschuss, um hier für die vor Ort auch noch was zu machen zum Gratis-Rollenspieltag.
Ja, aber trotzdem,
da, glaube ich, wir hatten jetzt, das war jetzt relativ kurzfristig auch noch sehr gering ausgeworben, also den einen Laden, der hier noch so ein bisschen Rollenspielkram hat, da haben wir zum Beispiel gar nicht dran gedacht, Flyer hinzulegen und so, wir waren bei 10 bis 15 Leuten, glaube ich, die an dem Tag dann dahin gekommen sind.
Ja, ist doch nicht schlecht.
Also ja, ist nur sozusagen nicht zu vergleichen mit so einem, wenn man es richtig plant. Bei uns fehlte die Planung ja im Prinzip komplett. Das war von einem Tag auf den anderen. Wir machen da jetzt auch mit. Hoffentlich kommen wir da noch irgendwie rein. Und lief das natürlich alles anders ab, als so, wie wir es jetzt im Optimalfall besprechen sollten.
Aber Daniel, wo kriegt man denn jetzt so Räumlichkeiten her? Also was bietet sich denn da an? Was sind da die Anlaufstellen?
Das kommt ein bisschen darauf an, wo man so wohnt. Wir haben festgestellt, oder wo man das gerne machen möchte, sagen wir es lieber so. Wir haben festgestellt, dass Hannover zum Beispiel da gar kein so einfaches Pflaster ist, weil es generell relativ wenig öffentliche Räume gibt. Zweitens, man dann zum ersten Mal auch lernt, dass Schulen zum Beispiel, obwohl sie, da lehne ich mich jetzt mal so ein bisschen halbwissentechnisch aus dem Fenster, aber sie sind, glaube ich, theoretisch so ein bisschen verpflichtet, eigentlich ihre Räume zur Verfügung zu stellen, auch außerhalb des Schulbetriebs. aber machen es eigentlich überhaupt nicht gerne, weil sie halt Angst haben, verständlicherweise vielleicht auch, dass dann am Montag nach der Convention ja der Schulbetrieb weitergehen soll. Und ne, das ist also alles ein bisschen schwierig. Ne? Und da ist es gerade, wenn man auch, man muss sich ja auch zuallererst überlegen, wie viele Leute werden möglicherweise kommen. Also das ist ja gar nicht so einfach, sich zu überlegen, wie viel werde ich wohl ansprechen, was ist realistisch. Und da sind halt, für uns zumindest, war da halt so der Ansatz damals, sich bei den Freizeitheimen umzutun. Und da sind wir dann auch ganz am Anfang fündig geworden mit einem Freizeitheim, was so, ich sag jetzt mal so 200, 300 Leute mit Tischen und Stühlen und so weiter und so fort fasst. Und dieses Freizeitheim haben wir dann angemietet. Und dadurch, dass wir im Dienste eines eingetragenen Vereins sozusagen, der auch noch gemeinnützig ist zusätzlich, da unterwegs waren, konnten wir das auch zu relativ günstigen Konditionen dann anmieten.
Von was für Summen reden wir da, wenn du jetzt mal so ganz grob, nur mal damit man so einen Einblick hat?
Das ist das ist ganz, ganz lange her, sodass ich das eigentlich nicht mehr so richtig weiß, aber ich meine, wir sprachen da von Summen wie 500, 600 D-Mark damals, um das mal 20 Jahre Revue passieren zu lassen. Wir sind dann zum Beispiel weiter gewechselt, weil das unheimlich sprunghaft gewachsen ist, die Veranstaltung, sind wir dann zur Universitätshauptmensa gegangen und die hat uns damals schon, jetzt bitte festhalten, über 10.000 Mark gekostet.
Boah, okay. Das war dann aber auch für ein ganzes Wochenende dann.
Ja, das war für ein ganzes Wochenende. Und um das jetzt mal, und jetzt, wenn man jetzt mal heute wieder anfragt, dann liegt man bei der gleichen Summe ungefähr in Euro. Wenn man so, dann braucht man aber auch das entsprechende, wir hatten damals halt ja das Glück, dass wir extrem gewachsen sind und dass wir da durchaus 1.500 bis 2.000 Leute hatten. Dann kann man das machen. So eine normale Location, die im Rahmen liegt wie oder die sich im Bereich bewegt, 200, 300 bis 500 Leute, da würde ich sagen, muss man, glaube ich, grob mit zwischen 500 und 1.000 Euro rechnen.
Wie finanziere ich das Ganze denn? Also klar, ich lege es natürlich auf die Leute um, also auf die Konteilnehmer.
Ja.
Muss ich dann in Vorleistung treten oder dank des Vereins im Hintergrund kann ich dann sozusagen, ja, wir sind vertrauenswürdige Personen oder?
ja, auch das ist unterschiedlich von Institution zu Institution. Oft ist es Vorleistung, manchmal ist es gesplittet. Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Da kann ich mich jetzt gar nicht festlegen. Im Moment zum Beispiel haben wir bei Hannover Spielt den luxuriösen Zustand, dass wir die Rechnung erst danach bezahlen müssen.
Was sind denn sonst noch Kosten, die da kommen? Man kennt das ja. Das ist so ein großer Hauptposten, aber es gibt ja viel Kleinkram womöglich, den man auch berücksichtigen müsste.
Ein größerer Posten sind halt so Werbemittel. Offline-Werbemittel sozusagen, also wenn man Poster haben möchte, Postkarten, / Flyer, wenn man Eintrittskarten drucken möchte oder Einlassbändchen, Programmhefte, diese Dinge, dann kommt es natürlich drauf an, möchte man zum Beispiel die Verpflegung selber gestalten, dann muss man da natürlich mit gewissen Einkaufskosten rechnen. Genau.
Wenn wir schon bei der Werbung sind, jetzt hattest du schon die Offline-Werbemittel gebracht, aber heute ist natürlich auch der Online-Kram sehr wichtig. Denn jetzt hat man nämlich seinen schönen Raum und man hat auch einen Teil der Kosten schon bezahlt und plant dann fröhlich schon weiter. Aber jetzt muss ich natürlich noch Leute haben, die auch zu meiner Convention kommen.
Das Offline-Werbemittel spielt immer noch eine Rolle, aber im Gegensatz zu früher, wo man das tatsächlich, wo man Tausende von Flyern in Läden geschickt hat für teuer Porto und so weiter und so fort, hat man heute natürlich die schönen Möglichkeiten der relativ günstigen bis fast kostenlosen Werbemittel wie zum Beispiel Webseite, Newsletter, aber natürlich auch jetzt seit Web 2.0 die sozialen Medien wie Facebook oder Twitter oder App.net oder wie sie da jetzt alle heißen, Google+, das sind also alles Plattformen, die man im Prinzip bespielen muss und auch sollte, weil dadurch eigentlich eine unheimliche, lawinenartige Verteilung der Informationen eigentlich eine Rolle spielen. Foren spielen weiterhin eine sehr große Rolle, ne? Also sowas wie Aktion Abenteuer oder Tunnelorn, Man kann auch in speziellere Verlagsforen dann vielleicht auch noch reingehen, wenn es größere Verlage sind, dass man da nochmal gezielt auch nochmal postet, was da für Ehrengäste vielleicht kommen, die für die Konsumenten der jeweiligen Spiellinien interessant sein könnten. Aber so der Gigant, der Kommunikationsgigant ist zumindest für uns eigentlich weiterhin Facebook, wo eine Menge verteilt wird.
Wie ist das mit der Zusammenarbeit von den Verlagen? Also kann man dann, ich meine, es gibt ja CthulhuCon und es gibt die Manticon und Uhrwerk hatte auch seine eigene Con. Wie funktioniert das dann? Also kann man dann darauf bauen, dass der Verlag dann auch präsent ist? Oder wenn ich jetzt meine kleine Rollenspielcon aufmache, dann müsste ich dann anfragen wahrscheinlich an die Verlage, ob sie mich besuchen. Oder
also das ist sicherlich auch, das ist auch ein großer Posten, die Kommunikation mit Autoren, mit Redakteuren und eben auch mit Verlagen. Da habe ich das Glück, dass ich durchaus einige Menschen in der Branche, in der Szene kenne. Und da ist es dann schon so, dass ich eben auch wieder über die Netzwerke oder auch mal persönlich auf Messen oder auf anderen Conventions zu den Verlagen hingehe, zu den Autoren hingehe und sage, hier, Hannover spielt demnächst wieder, möchtest du nicht vielleicht auch vorbeikommen oder wollt ihr nicht einen Stand machen und was können wir denn machen für eure Spiellinie? Kommt doch demnächst was raus, irgendwie neu, Splittermond oder DSA was Neues oder hier was Neues oder Pathfinder oder wie auch immer oder Cthulhu Neuauflage. Ne? Da muss man dann immer gucken, wer hat da was zu bieten und was kann man denen für eine Präsentationsfläche anbieten? Was kann man für die Leute tun, damit die da Interesse haben, auch dann vor Ort zu sein?
Du hast ja jetzt auch Erfahrung von verschiedenen Größen. Ich stelle mir vor, wenn ich jetzt da anfragen würde für eine, was weiß ich, bis 100 Personen, ist da die Interessenslage natürlich sehr viel geringer ist als bei 1500 bis 2000 Leuten, die man die hat. Kannst du da irgendwie abschätzen, ab wann das für Verlage auch interessant ist, dort teilzunehmen? Für denjenigen, der eine Con macht, ist sowas natürlich immer noch ein Bonus, wenn man sowas dazu sagen kann. Aber
also ich habe im Moment zwischenzeitlich hatte ich tatsächlich so den Eindruck, dass es unter 500 Menschen, sage ich jetzt mal, wird es schwieriger, die Verlage zu gewinnen. Es hängt aber nicht nur alleine, glaube ich, so von der Besucherzahl ab, sondern es hängt auch immer so vom Zeitpunkt ab. Also wenn jetzt jemand tatsächlich aktuell was rauspushen will, also wenn er halt irgendwie präsent sein will mit seinem neuen Spiel, mit seinem neuen Buch, mit was auch immer, dann spielt das sicherlich auch noch eine zusätzliche Rolle. Dann ist man vielleicht da auch nochmal gewogen, vielleicht irgendwie das Ganze nach unten oder oben zu korrigieren. Grundsätzlich ist es aber so, dass das pyramidenmäßig sozusagen umgedrehte Pyramide nach unten, sag ich mal. Also das ist halt die meisten, sage ich jetzt mal, im Rollenspielbereich gucken auf die RPC mittlerweile und auf die größeren Veranstaltungen, vielleicht sowas wie eine Nordcon oder ein Feencon oder sowas. Das sind so die großen Conventions, beziehungsweise ich sehe die RPC ja eigentlich eher als Messe, wenngleich sie auch Convention heißt, aber für mich ist es eher eine Messe. Dann ist natürlich da noch ein Spiel, die ganz wichtig ist für die Promotion, für die Verlage. Und dann muss man sich halt gucken, wie ist das auch lokal. Ne? Also wenn ich glaube, oder es ist, glaube ich, tatsächlich so, wenn jetzt im Nachbarort irgendwie eine Convention läuft und die Leute sind rührig und machen Werbung und so weiter und so fort, dann ist ein Verlag auch gerne bereit, das zu unterstützen, weil da kann man halt mal vorbeigehen oder ne, kann da halt auch mal das Material abwerfen und so. Das sind dann halt noch so Spezialfälle eigentlich. Aber ich sage jetzt mal, im Grundsatz fängt das, glaube ich, so bei 500 Leuten, wird so interessant für Verlage.
Außer man verknüpft dann die Convention selbst schon mit einem Verlag, also wie jetzt zum Beispiel die CthulhuCon oder
so. Genau, da haben wir jetzt mit zunehmendem Alter der Leute, das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, die wir auch ganz besonders beobachtet haben. Wir machen ja zwei, ich sage jetzt mal eher, es sind jetzt keine richtigen Einladungsveranstaltungen, aber es sind Veranstaltungen mit begrenztem Publikum. Das ist halt die Cthulhu Cthulhu. Ich muss Heiko, ja, ich habe immer den Heiko im Hinterkopf. Die Cthulhu-Convention, die deutsche Cthulhu-Convention, die wir ja auch machen, da haben wir ganz klar natürlich Pegasus-Spiele dann als Partner, bedingt durch die Spiellinie sozusagen. Und dann machen wir noch auf den Inseln, ganz im Norden von Niedersachsen. Da unterstützt uns natürlich Pegasus auch immer total nett, aber das ist halt schon so eher so ein ganz intimes Familientreffen, nenne ich das immer. Ganze 50 Leute kommen da immer, aber die sind 3 Tage wie verrückt am Spielen und zwischendurch guckt man vielleicht mal kurz über den Deich, aber ansonsten wird da halt nur gespielt oder so. Ne? Also das sind vielleicht auch wieder interessante Sachen, weil da halt die sogenannten, wie nennt man das neudeutsch, die Early Adopter oder die Multiplikatoren sozusagen, kommen die Leute, die also wirklich auch selber Autoren sind und aktiv diese Branche und dieses Hobby vorantreiben. Und das mag ja auch wieder interessant sein für den einen oder anderen Verlag.
Das sind ja häufig dann auch schon Cons, die einen gewissen Namen oder einen Ruf haben und ähnliches. Also wenn ich an die Cthulhu-Con denke, mir schwirrt gerade so im Kopf, wie muss so eine Location, ich springe jetzt so ein bisschen zurück, aber angebunden sein. Also ich stelle mir vor, wenn man recht frisch eine Convention macht oder die etablieren will, muss man noch viel mehr auf ÖPNV und Erreichbarkeit achten als vielleicht bei einer Cthulhu-Con. Oder täuscht das, dass die Leute trotzdem noch immer eher mit dem Auto anreisen?
Je spezieller die Veranstaltung ist, desto spezieller kann auch die Anbindung sein, behaupte ich mal. Oder andersrum gesagt, je mehr du in den Mainstream reingehen willst, je mehr Masse oder je mehr normale Zaungäste du auch anziehen willst, desto besser ist es natürlich, da öffentlicher Nahverkehr technisch gut angebunden zu sein. Wenn du aber einen Cthulhu-Con hast oder so etwas, davon mal ganz abgesehen, dass der auch immer noch relativ gut angebunden ist eigentlich, dann ist es schon verzeihlicher, glaube ich. Dann nehmen die Leute auch mehr auf sich, um da wirklich auch hinzukommen. Weil man hat halt da die Möglichkeit für 3 Tage, netto, sage ich jetzt mal, netto 3 Tage auf einer echten Burg mit Gewölbekeller und so weiter, da atmosphärische Stimmung zu genießen. Und dann nimmt man schon das ein oder andere auf sich, denke ich mal.
Okay, jetzt befinden wir uns auf so einer Convention. Also wir haben alles gefunden und auch alle Kosten sind soweit verteilt. Aber du hattest vorhin die GenCon angesprochen. Und wenn ich mich recht erinnere, war das auf der GenCon mit der Rundenverteilung und sowas ganz anders. Kennst du das?
Ja.
Erzähl doch mal kurz, wie das da funktioniert, weil ich fand das so faszinierend, als ich das erst mal hörte.
Beim GenCon ist es also tatsächlich so, dass die haben einen unheimlich hohen Vorlauf, das hat uns also unheimlich beeinflusst und wir haben tatsächlich im ersten Jahr haben wir auch mal versucht, das zu kopieren. Das ist in Deutschland tatsächlich gnadenlos in die Hose gegangen. Du musst dich dann nicht nur als Spielleiter anmelden, also in Deutschland ist es ja zum Teil durchaus noch üblich, dass man seine Runde ja anmeldet bei der Convention, sodass wiederum ja auch für deine Runde dann Werbung gemacht werden kann und die Veranstaltung damit auch interessanter wird. Also es ist ein gegenseitiges sich gegenseitig befruchten sozusagen. Aber in Amerika ist es durchaus oder ist es eigentlich üblich, dass man seine Runde ganz, ganz früh einreicht als Spielleiter. Die wird dann in ein Programmheft gedruckt und die Spieler haben dann die Möglichkeit, sich zu diesen Runden anzumelden. Und die müssen tatsächlich auch für so eine Runde dann bezahlen. Also du musst dir da ein Ticket besorgen, also du musst dich für die Runde da anmelden und musst dann halt da auch ein Ticket erwerben. Und wenn du Glück hast, kommst du halt genau in deine Runde rein. Und zusätzlich gibt es dann auch Free-Tickets, also es sind dann halt so generische Tickets, die man kaufen kann. Damit hat man dann die Möglichkeit, spontan möglicherweise bei Spielleitern einzusteigen, die halt sagen, ja, ich mache jetzt hier spontan noch eine Runde. Da gibt man dem Spielleiter dann halt so ein Ticket und kann dann an der Runde teilnehmen. Und der wiederum kriegt damit die Möglichkeit, ja, so ein bisschen, zumindest seine Unkosten, Character Sheets, so ein bisschen Aufwandsentschädigung oder so. Es ist einfach so ein kleiner Bonus für den Spielleiter.
Ich fand das faszinierend, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland funktionieren würde.
Nee, es ist, also wir haben tatsächlich versucht, nur, also jetzt ohne den finanziellen Background, aber wir haben versucht, so eine Spieler-Anmeldung, damals noch ohne eine Idee von Internet, so per, weiß ich nicht, Anmeldung über per Briefe oder wie auch immer da zu realisieren. Das hat überhaupt nicht so richtig funktioniert, weil Parallelanmeldung und so, also das war ganz schwierig, weil Menschen in Deutschland sich auch irgendwie immer ganz spät entscheiden wollen. Da kommt jetzt noch der Daniel mit seinem viktorianischen Cthulhu, da muss ich leider doch beim Patrick bei DSA, muss ich mich dann austragen und dann gehe ich doch lieber rüber. Und dann kam aber Amigo eines Tages mit ihrem Fantasy-Spielefest, so um die 2000er rum, ich weiß nicht mehr so genau, wann das war. Und die haben tatsächlich zum ersten Mal versucht, den Eintritt, entweder war es komplett kostenlos oder sehr, sehr günstig, um auf die Veranstaltung zu kommen. Und dann sollte man für Spielrunden bezahlen. Und der deutsche Rollenspieler oder der Deutsche an sich, wie man so schön sagt, der wollte das einfach nicht. Das ist einfach nicht sein Ding. So, ne?
Es sind ja auch keine unglaublich hohen Beträge, die da verlangt werden.
$1,
$3, irgendwie sowas.
Nee, also heute zu iTunes-Zeiten würde man eigentlich sagen, klicke ich mir mal schnell so eine Runde zusammen. Und dann ist das gut. Ja. Ne? Also ich finde das gar keine ganz schlechte Idee. Ich bin mir aber selber auch nicht schlüssig, ob ich überhaupt das machen würde. Jetzt so, wenn es wirklich dazu käme. Aber da ich immer nur Cons organisiere und nie selber spiele, stellt sich die Frage auch nicht.
Also ich muss sagen, von daher würde mich interessieren, wie man es anders machen kann. Wir hatten letztes Jahr ja bei der CthulhuCon schon darüber gesprochen, dass das da so ein bisschen schwieriger wurde, weil das Angebot auch nicht so groß war. Da gab es dann riesige Schlangen und als für das Hauptevent hier, wie heißt es noch?
Der große Gatsby.
Der große Gatsby, genau, da wurde ja dann ausgelost, wer daran teilnehmen darf, weil die Liste so lang war. Ich erinnere mich an das Jahr davor, da ist man in den Raum rein und als man an der Liste war, gab es schon 5 Leute, die als Nachrücker da drauf standen. Bei einem Abenteuer, was, ich weiß gar nicht wie viel, also einen ganzen Haufen Leute, denen das ermöglichte, daran teilzunehmen. Und bei so kleinen Runden ist das ja immer noch schwieriger, da reinzukommen.
Ja, das ist wirklich ein größeres Thema, dem wir uns auch schon lange, lange Jahre widmen, muss man, das klingt komisch, ist aber so. Vor allem seit der Marco, unser Programm- und Web-Admin, der da auch sehr viel Energie investiert. Und wir haben ganz, ganz viele Systeme schon auch im Laufe von Hannover Spiel, schon weit vor der Cthulhu-Convention, da uns verschiedenste Systeme überlegt und haben das auch immer mehr verfeinert und verbessert und man kann einfach sagen, man kann es kaum allen recht machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, der große Faktor in diesem ganzen System sind einfach die angebotenen Runden. Sind Runden da, gibt es keine Probleme. Das kann man einfach auf diese kleine Formel, kann man das einfach runterbrechen.
Ich fand das eigentlich ganz nett. Als die erste Con auf Burg Rieneck stattfand, gab es dann das Chaosium-Paket und dann durfte sich jeder Spieler am Ende so ein Chaosium-Buch da rausnehmen. Oder ich glaube, in dem Jahr zuvor hat dann irgendwie Pegasus ein bisschen was gespendet. Das ist natürlich dann auch für die Spieler ein Anreiz, überhaupt was anzubieten. Oder für diejenigen, die noch so in der Schwebe sind, traue ich mich hier überhaupt was anzubieten, weil das sind ja alles hier Kenner von Cthulhu und nachher blamiere ich mich noch und so weiter. Das ist eigentlich für mich immer noch so ein Anreiz. Erstens, es ist immer interessant, wie andere Leute Spiele leiten. Und zweitens, wenn ich dann am Ende noch ein Würfelpaket dafür bekomme, umso besser.
Ja, und du zahlst weniger Eintritt. Ne?
Ja, das stimmt, das kommt auch noch dazu. Ja.
Also das sind so, also insofern das sind so immer ganz nett. Genau, das sind so kleine Bonbons, mit denen man dann versucht, die Spielleiter zusätzlich noch zu motivieren. Am Ende des Tages muss es bei den Spielleitern genau wie bei uns darum gehen, einen netten Event zu gestalten. Das ist einfach der Punkt. Man muss einfach Bock haben, eine nette Veranstaltung da zu feiern. Und zusätzlich gibt es dann halt noch ein kleines Goodie obendrauf. Ne?
Nun laufen so Großveranstaltungen natürlich nie reibungslos ab. Das kennen wir alle. Ich glaube, auch bei Rollenspiel-Conventions kannst du durchaus mal zu Problemen kommen. Im Laufe deiner zahllosen Jahre als Convention-Ausrichter, wie oft hast du schon damit geliebäugelt, alles hinzuschmeißen?
ja. Es ist jetzt ein bisschen hart, wenn ich sage, eigentlich habe ich jedes Jahr eine Phase, wo ich denke, ich schmeiße was hinein. Nee, das ist klar, solche Sachen, die laufen halt ehrenamtlich ab. Das muss man auch an dieser Stelle mal sagen, die laufen ganz grundsätzlich meistens nur aufgrund extremer Selbstausbeutung der teilnehmenden Organisatoren und auch der Mitarbeiter in Anführungsstrichen vor Ort. Aber es gibt natürlich auch so diese richtigen Kracher, die einen wirklich an den Rand bringen. Bei Hannover Spiel zum Beispiel ist es immer wieder gerne so, dass ich dann irgendwann den legendären Hannover Spiel Kaffeebecher bestellen muss oder bestelle, den es ja jedes Jahr gibt. Seit geraumer Zeit ist es also wirklich so, ja, eigentlich nie irgendwie dieser Druckvorgang reibungslos läuft irgendwie. Und irgendwas war also immer, also so Sachen, die so halb schlimm sind, sind dann halt irgendwie, das Motiv ist irgendwie verzerrt, gar nicht so, wie man es eigentlich haben wollte oder so. Aber der Becher ist da, das ist so, okay, kann man noch mit leben. Oder ein anderes Ding ist halt, die Tasse ist viel, viel kleiner als die Tassen aus den letzten Jahren. Auch interessant, aber gut, okay, kann man auch noch mit leben. Ein Jahr, und zwar war das 2010, zur Fantasy-Weltmeisterschaft, so hatten wir dann passenderweise unsere Veranstaltung genannt. Da hieß es dann auf einmal kurz vor knapp, ja, wir haben irgendwie ein Problem mit dem Brennofen gehabt und die Tassen, die gehen gar nicht. Die können leider gar nicht kommen. Und da, weil das ist halt das ist so das Icon des Cons so ein bisschen auch. Und das war dann wirklich so, 5 Tage vorher haben wir dann auf 180 gedreht irgendwie und dann haben wir das aber irgendwie mit dem Drucker irgendwie noch hinregeln können. Und dann kamen sie halt, die waren zwar dann auch nicht wie gedacht, aber es ging eigentlich immer noch. Das ist so das eine. Und das andere sind halt Sachen, auf die man dann überhaupt nicht gefasst ist, wie Menschen haben eigentlich Laktoseintoleranz, vergessen aber ihre Tabletten und nehmen komischerweise auch noch Laktose zu sich. Also das ist dann so der wo man dann halt mal zum Krankenhaus fahren muss oder zu einem Arzt oder sowas. Oder Menschen nehmen irgendwelche falschen Tabletten und kriegen irgendwelche komischen Phasen und laufen dann durch die ganze Convention-Halle und sabbeln oder schreien oder was weiß ich. Also das sind so wirkliche Einzelfälle, die man dann in 20 Jahren dann auch mal mitmacht, ne? Oder ganz traurig auch, das ist eigentlich so mit das traurigste Highlight gewesen, dass dann vielleicht auch mal Menschen, die mal auf deiner Convention waren, dass die dann irgendwie, ja, dass die einen Unfall haben und versterben oder so, ne? Und dass du dann halt irgendwie Nachricht kriegst und so, ja, bitte lösch mal den Namen vom Verteiler, weil der Mensch ist verstorben oder so, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn man schon so lange dabei ist. Ja.
Also das sind dann zwar keine Probleme in dem Sinne, die Convention betreffen, aber das sind also, oder was auch immer wieder gerne genommen ist, sind diese Mittelaltervorführungen. Die möchten das halt dann irgendwie möglichst authentisch haben und dann machen wir eine Schwertkampfveranstaltung irgendwie so und dann stehen die da auf der Bühne, zeigen das einmal, das ist ja noch ganz okay, weil die haben ja dann vielleicht auch so ein bisschen eine Rüstung an und Handschuhe und so weiter. Ja, und jetzt möchte doch vielleicht mal jemand aus dem Publikum irgendwie auf die Bühne kommen oder so und dann kommt halt jemand aus dem Publikum auf die Bühne und nimmt sich das Schwert und hämmert irgendwie in seiner untrainierten Art und Weise das Langschwert irgendwie Richtung jemand anderen. Und ja, man kann eigentlich nur noch weggucken und beten, dass alles heile bleibt. Also es ist schon...
Haben sich so Leute denn mal beschwert, dass irgendwie hier, ja, wir können ja hier unser Potenzial gar nicht ausschöpfen oder...
Ja, in Maßen gibt es sowas immer, ne? Da treffen immer unterschiedliche Vorstellungen oder unterschiedliche Erfahrungen oder unterschiedliche Charaktere aufeinander und die haben möglicherweise unterschiedliche Erwartungshaltungen und da gibt es schon immer so ein bisschen so, ja, aber das hätte ja so und so und aber am Ende des Tages habe ich festgestellt, ist es eigentlich immer so, dass es im Prinzip eine super Sache ist und dass es eigentlich immer ganz gut läuft. Auch wenn da mal zu wenig Spielrunden sind oder es Probleme gibt, na mein Gott, dann spielt man halt mal ein Brettspiel oder unterhält sich halt mal mit den Leuten, die man ja sonst auch ein Jahr lang nicht sieht oder so etwas. Also es gibt eigentlich immer was zu tun und es ist eigentlich immer zu aller Zufriedenheit, würde ich sagen.
Das ist für mich eigentlich auch immer so der wichtigste Punkt. Also ich bin eigentlich ein sehr seltener Con-Gänger. Also obwohl ich sozusagen hier im Ruhrgebiet lebe und ich glaube, in jedem Monat kann ich auf irgendeine Convention gehen hier. Aber ich gehe eben auf sehr wenige Cons und das ist für mich immer so ein Punkt, die Leute dann wiederzusehen, die man ohnehin nur einmal im Jahr sieht. Telefonieren ist zwar ganz nett, aber die Leute so auch real dann zu sehen, ist dann eigentlich immer schöner. Und das ist immer für mich der der Anreiz, auch zu so einer Veranstaltung hinzugehen.
Was mir gerade noch durch den Kopf ging, habt ihr irgendwie was mit, also müssen zusätzliche Versicherungen oder sowas abgeschlossen werden, wenn ihr so eine Veranstaltung macht? Ist mir jetzt gerade bei dem Beispiel mit dem Schwert und so weiter zu tun,
guter, so durch den Kopf gegangen. Ja.
Muss man da irgendwie noch zusätzliche Versicherungen abschließen, wenn man sowas organisiert?
Ja, sollte man haben. Dadurch, dass wir aber zum Beispiel im Rahmen der GFR dann tätig sind oder bei der deutschen Cthulhu-Convention ist es mittlerweile die Rundquist-Gesellschaft. Da liegen dann halt schon Versicherungen vor, mit denen man dann, also Haftpflichtversicherungen etc., mit denen man dann arbeiten kann. Aber wenn man das selber auf die eigene Kappe nehmen würde, was aus vielerlei Dingen vielleicht sehr, sehr riskant sein kann, dann sollte man sich nach so einer Veranstaltungshaftpflicht oder so etwas umschauen und mal gucken, was sowas kostet. Das kann in der Tat durchaus ein Faktor sein, der neben den ganzen anderen finanziellen Faktoren, die wir ganz am Anfang hatten, auch noch eine große Rolle spielen kann.
Und noch eine Frage, wie viele Leute braucht man abseits von Spielleitern und also wie schätzt du das ein, wie viele Leute braucht man für diesen ganzen organisatorischen Kram? Also mir ist bei meiner kleinen, ich lade einfach mal ein und guck mal, wie viele Leute kommen, schon aufgefallen, ja, wenn ich leite, dann muss ja irgendjemand da sein, falls noch irgendjemand auftaucht, der denen so ein bisschen was sagen kann und so weiter. Ich meine, ich hatte dann so ein paar Leute aus dem Freundeskreis, die gesagt haben, die wollen nicht unbedingt spielen oder leiten, die dann so am Eingang standen, aber man kann ja nicht einfach sagen, wir machen mal und spielen einfach drauf los und dann bist du mitten im Spiel und dann kommen neue Leute und so weiter.
Also ich habe tatsächlich das ein oder andere Mal immer das hehre Ziel gehabt, neben meiner Tätigkeit in Form von Organisation oder Ansprechpartner sein oder was auch immer, auch mal leiten zu wollen. Das habe ich aber eigentlich nie durchführen können. Also auf einer großen Veranstaltung, so Hannover spielt oder so etwas, wo da 500 Leute kommen oder so, da geht das gar nicht. Auf kleineren Veranstaltungen, da kann das mal gelingen, aber eigentlich ist auch das schwierig, weil erstens hast du im Vorfeld eigentlich keine Zeit, dich vorzubereiten oder so. Und auch auf der Veranstaltung wirst du ja dann oft genug angesprochen und unterbrochen und so. Und da ist es schon wichtig, dass man da immer ansprechbar auch irgendwie ist. Wie viele Leute braucht man? Im Vorfeld ist es eigentlich so, dass wir unsere Veranstaltungen mit, ich sage immer, so 2,5 bis 5 Leuten organisieren. Also das Kernteam sind eigentlich so 1,5 bis 2,5 Leute. Die Kommunikation machen und Designs entwickeln oder ne, Kontakt halten und sich den Ablauf überlegen und solche Geschichten. Und vor Ort hängt es dann auch sehr stark von der Größe der Veranstaltung ab. Also beim Cthulhu-Con sind wir so über den Daumen 8 bis 10 Leute. Bei Hannover Spielt bemühen wir uns, so einen Personalstand von 15, gerne auch mehr Leuten zu haben. Also es kann immer mehr sein eigentlich, weil dann die Menschen auch mal Pause machen können und so weiter. Das ist auch ganz wichtig. Ja, und bei so ganz kleinen Veranstaltungen wie auf den Inseln oder so, da sowas schmeißt man eigentlich mit 2, 3 Leuten auch vor Ort. Da gibt es ganz kurze Dienstwege und die Leute sind selber haben einen sehr guten Informationsstand und wissen sich auch selber zu helfen. Die sind sehr erwachsen da.
Gibt ja manchmal, jetzt muss man immer vorsichtig formulieren, ja auch seltsame Gestalten, die dann da auftauchen. Da hast du sicherlich auch viele Erfahrungen.
Rollenspielbereich, also viel.
Gibt es da irgendeinen handwerklichen Tipp, den man mitgeben kann? Außer dem üblichen nett sein und durchstehen.
Meistens hilft nett sein, aber wenn dann so die Typen von System Matters zum Beispiel kommen, dann wird es damit schwierig.
Ja, das ist schlimm, ich weiß.
Ja, also die sind zwar alle speziell, also wir sind ja auch selber speziell, also Entschuldigung. Wer macht schon jedes Jahr irgendeine Veranstaltung für 500 durchgeknallte Zocker oder so? Nein, aber das ist, ich glaube, das gibt es in allen Hobbys, das gibt es in allen Sparten, dass Leute auch mal ein bisschen besonders sind. Ich finde, meistens muss man die Leute einfach so nehmen, wie sie sind. Muss da halt irgendwie, so gut es eben geht und so gut es die Rahmenbedingungen zulassen, drauf eingehen und dann da entsprechend drauf reagieren. Und das halt auch nur zu einem gewissen Punkt. Also man kann sich diesen Spezialfällen auch nicht über alle Maße widmen, weil das wäre dann auch wahrscheinlich nicht gerecht den anderen Gästen gegenüber, wenn man sein ganzes Pulver für irgendwelche Spezies verschießt, die halt einfach nicht begreifen wollen, wie so eine Veranstaltung funktioniert.
Wir wissen ja alle, dass der Matthias schwierig ist, aber ist noch kein Grund, über ihn herzuziehen.
Ja, finde ich auch.
Also. Ich muss es jetzt keinen Namen nennen.
Ja. Ich möchte den Podcast nicht schließen, ohne vorher auf die beiden zukünftigen Cons hinzuweisen, die noch kommen. Also Hannover spielt, nähert sich ja mit Riesenschritten. Ich bin nicht sicher, wann der Podcast erscheint, aber er wird auf jeden Fall noch vor Hannover spielt erscheinen.
Das ist sehr, sehr, sehr gut, ja.
Und was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, ist, dass ihr einen besonderen Gast habt.
Wir haben viele besondere Gäste, das muss man tatsächlich sagen. Aus der deutschen Rollenspiel- und Spieleszene kommen viele bekannte Menschen. Also da wird das Team von Splittermond zum Beispiel, wird in größeren Teilen hoffentlich vor Ort sein. Was mich sehr freut, ist, dass der immer stärker werdende Brett- und Kartenspielbereich durch Uwe Rosenberg dieses Jahr unterstützt wird, den man vielleicht von so Spielen wie Bonanza oder Agricola ganz gut kennt oder sein Terra Mystica, das letztens erschien. Und für diesen Podcast interessant sind natürlich dann die Rollenspiel-Koryphäen. Robin DeLaws wird da sein, seines Zeichens Autor von HeroQuest oder Gumshoe oder jetzt letztens Drama System/Hillfolk. Und John Kovalik wird da sein, seines Zeichens bekannt durch Dark Tower und vor allem natürlich Munchkin.
Den habe ich das letzte Mal auf der Spielemesse vor einigen Jahren gesehen. Aber Robin DeLaws zum Beispiel habe ich noch nicht kennengelernt, beziehungsweise die Hand geschüttelt.
Ja, der war auch schon mal bei Hannover spielt.
Okay.
Das hast du dann leider Gottes verpasst, aber jetzt...
Es ist das erste Mal auch, dass ich nach Hannover spielt fahre. Die Anreise ist nicht ganz leicht.
Nee, also das sind beides Gäste, die wir schon mal da hatten und da freuen wir uns auch. Also das ist ja 20-jähriges Jubiläum. Wenn natürlich, wir versuchen dann möglichst viele Leute aus den letzten 20 Jahren zusammenzutrommeln, aus dem Team, aus dem Gästebereich, ne? Leute, mit denen wir uns einfach immer gut verstanden haben, die uns unterstützt haben und so weiter und so fort. Und da sind wir sehr, sehr happy, dass wir einerseits sowas Neues, so einen neuen Star, sag ich jetzt mal, wie Uwe Rosenberg am Start haben, aber dass wir dann halt auch so einen John Kovalik nochmal rüberkriegen konnten oder einen Robin DeLaws. Die kleinen Helden haben endlich ihre Babypause abgeschlossen und werden mal wieder auf Hannover spielt sein und auch zu der Neuauflage was sagen und so. Also da wird schon einiges vor Ort sein und vieles passieren. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch das geniale Team, was für viel Spaß und eine tolle Veranstaltung sorgen wird. Ne?
Und die andere Veranstaltung ist natürlich dann die CthulhuCon. Da ist es noch ein bisschen hin. Die ist dann erst im August. Aber auch da läuft die Anmeldung bereits und wie ich schon gesehen habe, haben sich schon einige Leute angemeldet.
Also ja, läuft sehr gut. Also ich würde tatsächlich auch nochmal konkreter werden. Also Hannover spielt ist vom 20. bis 21. April und die deutsche Cthulhu Convention ist vom 15. bis 18. August. Aber da haben wir einen ungeheuren Zuspruch auch schon erhalten. Also schnell auf die Seite gehen und sich das Zimmer sichern, das ist ganz wichtig. Und einen Monat später, so circa einen Monat später, haben wir dann unsere familiäre Familiensitzung im Cuxland in Nordniedersachsen auf den Inseln. Da startet dann am 1. April auch die Anmeldung. Da gibt es eben nur 50 Plätze, da muss man sich beeilen, wenn man was haben will.
Okay, ich hoffe, wir konnten den Leuten hier einige Tipps geben, wie man eine Rollenspiel-Convention aufbaut und was man so beachten muss und welche Probleme noch dazu kommen, wenn man sich in die Untiefen der Convention-Planung hinabbegibt.
Ja, wenn noch Fragen sind, kann man sie ja auch in die Kommentare noch stellen, dann kriegen wir bestimmt noch hin, dass man da das eine oder andere noch beantworten kann.
Ja. Leiten die Fragen dann weiter an Daniel.
Ich stehe gerne als Berater zur Verfügung.
Ausgezeichnet. Gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und vielen Dank, Daniel, dass du die Zeit gefunden
immer
hast.
Gerne.
Und, um uns in die... wir hätten auf dem Daniel noch
viel
länger...
Das wäre am Anfang schon schwer gefahren.
Ja, die. Lass uns das doch jetzt noch... können wir das jetzt nicht noch machen?
Als Einzige.
Also, Daniel, D&D, ne? Ist
Ja, richtig, D&D.
Wir müssen eigentlich da nochmal was machen. Ne? Die D&D-Convention zum Beispiel.
Das wäre ein sehr interessantes Projekt. Mal schauen, ob wir das rechtlich auch durchkriegen.
Ja, das ist kein Problem. Also,
ich glaube, das ist, ja.
Wir gewinnen dann einfach Wizards of the Coast als Sponsor und dann machen wir.
Mit Sicherheit.
Ja, könnt ihr per Kickstarter oder Startnext könnt ihr dann die deutschen Regelwerke noch wieder rausbringen. Und,
stimmt. Ja.
Alles im D&D-Verlag.
D&D Next, die Convention.
Ja, so nennen wir sie dann, ja. Okay, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Tschüss.